Liebes Publikum, lieber Rudolf Gugelsberger, herzlich willkommen zur heutigen Sommerlesung. Das Wetter passt. Ich glaube, so heiß wie heute war es lange nicht. Hier ist es angenehm temperiert und ich glaube, es erwartet Sie heute auch ein spannender Abend hier. Mein Name ist Ruth Wieczorek, ich leite die Literaturabteilung hier im Haus am Mailänder Platz und würde Ihnen ganz gern ein paar Details aus dem Leben von Giacomo Casanova erzählen, bevor es dann losgeht mit den Memoiren. Vor 300 Jahren wurde der Mann geboren, dessen Name zu einem eigenständigen Begriff geworden ist. Casanova steht für Frauenheld, Verführer oder Playboy. Beschreibt also einen Mann, der ständig auf der Suche nach einem flüchtigen sexuellen Abenteuer ist. Die Zuschreibung Casanova ist also je nach Blickwinkel mehr oder weniger schmeichelhaft. Stefan Zweig bezeichnete den historischen Casanova als famosen Scharlatan. Damit lieferte er eine perfekte Persönlichkeitsbeschreibung für den Mann, der durch seine Memoiren sich selbst zum Mythos stilisierte. Die im Originaltext umfassenden Lebenserinnerungen Histoire de ma vie, die der gebürtige Italiener auf Französisch verfasste, entstanden ab 1790 auf Schloss Dux in Böhmen. Darin bekannte der Lebemann unumwunden, die sinnlichen Genüsse zu kultivieren und inszenierte sich als einvernehmlicher Liebhaber, der die Frauen mit Charme und Intelligenz gewinnt. Ich zitiere aus Kindlers Literaturlexikon. Casanova zeigte sich nirgends pervertiert, selten zynisch, kaum gewalttätig oder lasziv. Die Frauen, die sich ihm hingaben, vergaß er auch nicht, wenn er sich längst von ihnen abgewandt hatte. Oft sorgte er für ihre materielle Zukunft und die ihrer Kinder. Soweit der Versuch, Casanovas Ruf zu rehabilitieren. Die moralischen Bewertungen gehen in der kritischen Rezeption allerdings weit auseinander. Und so würden wir sein Verhalten aus heutiger Sicht vielleicht als grenzüberschreitend oder ausbeuterisch ansehen. Tatsächlich erwähnte er in seinen Memoiren 116 Geliebte mit Namen. Historiker gehen allerdings davon aus, dass er mit einigen tausend Frauen und auch Männern amoröse Beziehungen hatte. Giacomo Casanova kam am 2. April 1725 als ältester Sohn einer Schauspielerfamilie zur Welt. Mit 12 Jahren studierte er weltliches und kirchliches Recht an der Universität Padua. Mit 17 hatte er bereits den Doktortitel in der Tasche. Nach dem Studium wirkte er eine Zeit lang als Priester, merkte aber schnell, dass dies nicht seine Welt war. Danach versuchte er sich in den unterschiedlichsten Berufen. Er war Sekretär, Leutnant, Orchestergeiger, Schriftsteller, Alchemist, Geheimagent, Finanzspekulant, Diplomat und Bibliothekar, um nur einige seiner zahlreichen Aktivitäten aufzuzählen. Der gutaussehende Casanova entstammte der Welt der kleinen Leute. Diese war ihm jedoch ein Greuel. Er hielt auch nicht viel vom Standesdünkel des Adels. Deren luxuriöses Leben sagte ihm aber durchaus zu. Nachdem Casanova dem angesehenen Senator Matteo Bragadin bei einem Schlaganfall zur Seite stand, wurde der zu seinem Gönner. Und so stieg Casanova in die vornehme Gesellschaft auf. Weil er nicht nur sehr gebildet, sondern auch ein unterhaltsamer Gesprächspartner war, wurde er schnell zum Liebling der Gesellschaft. Doch zog er sich auch immer wieder den Zorn der Oberschicht zu. Wegen Gotteslästerung und, Zitat, Schmähungen gegen die heilige Religion sperrte man ihn im Jahr 1755 in die berüchtigten Bleikammern des Dogenpalasts. Aus denen ist bis dato noch niemand die Flucht geglückt. Doch Casanova gelang der Ausbruch. Und die Flucht nach Paris, wo sich der Hochstapler als Finanzjongleur ein Vermögen ergaunerte. Trotz sprudelnder Einnahmen hatte Casanova ständig Geldsorgen, denn er lebte verschwenderisch und war dem Glücksspiel verfallen. Er verlieh sich selbst den Adelstitel Chevalier de Saint-Gald. Und so fanden sich immer wieder hohe Herrschaften, die sich in lobenden Empfehlungsschreiben für ihn verbürgten. Trotzdem landete er 6-mal im Laufe seines Lebens im Gefängnis und wurde aus ebenso vielen Ländern ausgewiesen. Auf seinen Reisen besuchte er im Jahr 1760 auch den Hof des Herzogs Karl Eugen von Württemberg und damit Stuttgart. Doch auch diese Episode endete mit einer Flucht. Casanova reiste von Königshof zu Königshof, kreuz und quer durch Europa. Das gab ihm die Möglichkeit, die verschiedenen Ausprägungen des Rokoko kennenzulernen. Casanova und das Rokoko waren eng miteinander verbunden. Der Venezianer verkörperte mit seinem Lebensstil den Geist der Epoche wie kein anderer. Während das Rokoko mit seiner Eleganz und seiner Verspieltheit eine perfekte Kulisse für sein Leben und seine Geschichten bot. Er pflegte Kontakt mit den Großen seiner Zeit, zum Beispiel Mozart, Voltaire, Rousseau, Friedrich dem Großen und Katharina der Großen sowie Papst Clemens dem 13. Historiker haben errechnet, dass er im Laufe seines Lebens eine Strecke zurücklegte, die dem Erdumfang entspricht. Giacomo Casanova war 60 Jahre alt, als er schließlich einsam und verbittert eine Stelle als Bibliothekar im böhmischen Schloss Dux annahm. Dort begann er dann mit der Niederschrift seiner Memoiren. Bis zu 9 Stunden täglich brütete er über dem Manuskript. Auf 3.700 Seiten entfaltete er hierin ein kulturgeschichtliches Panorama des 18. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der europäischen Aufklärung. In seinen letzten Lebensmonaten war er oft bettlägerig, klagte über Einsamkeit und körperlichen Verfall. Er starb 1798 im Alter von 73 Jahren. Giacomo Casanovas Memoiren gerieten zunächst in Vergessenheit, wurden dann aber vom Leipziger Brockhaus Verlag 1828 in gekürzter Fassung und in deutscher Sprache erstmals veröffentlicht. Im Jahr 1960 erschienen sie endlich in vollständiger Form und wurden zunächst nur an Käufer abgegeben, die ihre Volljährigkeit nachweisen konnten. Neben diesem Hauptwerk hatte der Venezianer noch Theaterstücke, Übersetzungen sowie politische und philosophische Texte hinterlassen. Ferner schrieb er über Mathematik, Musiktheorie und Alchemie. Und jetzt übergebe ich an Rudolf Gugelsberger, der Ihnen heute aus den Erinnerungen lesen wird und diese mit Ausschnitten aus Stefan Zweigs Casanova-Biografie ergänzen wird. Einen schönen Abend.
Meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie herzlich zu unserer Lesung der Erinnerungen des vor 300 Jahren in Venedig geborenen Schauspielersohns Giacomo Girolamo Casanova, selbsternannter Chevalier de Sangalle. 6 dicke Bände umfasst seine Histoire de ma vie, an der der mittlerweile alternde Abenteurer ab 1790 auf Schloss Dux in Böhmen 8 Jahre lang arbeitete, ehe er am 4. Juni 1798 im Alter von 73 Jahren starb. 6 Bände, 4000 Seiten. Was um Himmels Willen soll ich lesen? Die Auswahl fiel mir wahrlich schwer, denn beinahe jede Episode des an Erlebnissen so prall gefüllten Lebens Casanovas birgt neue Überraschungen. Insofern kann ich nur hoffen, dass Sie meine Zusammenstellung von diversen Abschnitten einzelner Kapitel, die ich an den Übergängen zum Teil leicht bearbeiten musste, zur eigenen Lektüre dieses Opus Magnum anregt. Aus urheberrechtlichen Gründen haben wir übrigens die Übersetzung von Heinrich Konrad aus dem Jahr 1911 gewählt. Es gibt auch jüngere Übertragungen, aber im Wesentlichen unterscheiden sie sich nicht allzu sehr. Neben den Übersetzern haben sich auch zahlreiche Historiker, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller mit den Erinnerungen Casanovas und seinem sonstigen Werk beschäftigt, haben seine Lebensspuren verfolgt, die Qualität seiner literarischen Hinterlassenschaft beurteilt und ihn selbst oft genug verurteilt. Unter diesen Rezensenten ragt einer besonders heraus, Stefan Zweig. 1925, also zum 200. Geburtstag Casanovas, hat er einen umfangreichen Essay veröffentlicht, aus dem ich Ihnen im Verlauf meiner dreiteiligen Lesung immer wieder mal einige Abschnitte vorstellen möchte. Wobei Zweigs kritische Betrachtung der Figur Casanovas ihre eigene Würdigung nicht in eine bestimmte Richtung lenken soll, sondern wiederum als Anregung gedacht ist, sich selbst ein Bild zu machen. In diesem Sinne beginne ich mit einigen Kostproben aus dem ersten Kapitel der Zweigschen Abhandlung Casanova. Casanova figuriert als Sonderfall, als einmaliger Glücksfall innerhalb der Weltliteratur. Vor allem deshalb, weil dieser famose Charlatan eigentlich genauso unberechtigt in das Pantheon des schöpferischen Geistes geraten ist, wie Pontius Pilatus ins Credo. Denn mit seinem dichterischen Adel stets nicht minder windig als mit jenem frech aus dem Alphabet zusammengeklitterten Chevalierstitel de Sangal. Seine paar Verse, hastig zwischen Bett und Spieltisch zu Ehren eines Dämchens hin improvisiert, muffeln nach Moschus und akademischem Leim. Und wenn unser guter Giacomo gar zu philosophieren anfängt, tut man gut, sich den Kinnbacken gegen Gähnkrampf zu sperren. Aber ebenso verwegen, wie er es zeitlebens zu Wege bringt, als schäbiger Schauspielersohn, fortgejagter Priester, abgetakelter Soldat, anrüchiger Kartendreher, bei Kaisern und Königen zu verkehren, ebenso tollkühn hat sein nachschweifender Schatten sich unter die Unsterblichen eingedrängt. Und nicht er, sondern alle seine berühmten Landsleute und sublimen Poeten Arkadiens sind Bibliotheksschutt und Philologenfutter geworden, indes sein Name in ein respektvolles Lächeln gerundet noch heute von allen Lippen schwebt. Und noch toller. Für so unendlichen Gewinst wagt Casanova gar keinen Einsatz. Er hat schlankweg die Unsterblichkeit um ihren Preis geprellt. Nie erahnt dieser Spielmensch die unsagbare Verantwortung des wirklichen Künstlers. Er weiß nichts von Nächten, die durchwacht, von Tagen, die hingebracht werden müssen im sklavischen Feilwerk der Worte, bis endlich der Sinn rein und regenbogenhaft die Linse der Sprache durchstrahlt. Er rührt sein Lebtag keinen Finger, arbeitend um den Ruhm. Und doch fällt er ihm, dem Glücklichen, strömend in die Hände. Solange er noch einen Goldfuchs in der Tasche, einen Tropfen Öl in seiner Liebeslampe spürt, denkt er nicht daran, sich die Finger ernstlich mit Tinte zu beschmutzen. Erst ganz am Ende, einsam, bettelhaft, impotent, flüchtet er in die Arbeit, macht sich daran, dem abgestorbenen 70-jährigen Casanova sein eigenes Leben zu erzählen. Ja, er erzählt sich sein Leben. Dies seine ganze literarische Leistung. Aber freilich, welch ein Leben! Eine einzige strömende und überströmende Existenz. Jedoch nicht, wie er sein Leben beschreibt, zeigt Casanova als Genie, sondern wie er es gelebt. Was ein anderer erfinden muss, hat er atmend erfahren. Und kein wirklicher Lebenslauf schwingt in so kühnen Kurven durch ein ganzes Jahrhundert hin. Ein herrlicher und beinahe einzigartiger Glücksfall, Casanova. Endlich erzählt einmal ein passionierter Genussmensch, der typische Augenblicksvielfraß, sein ungeheures Leben. Erzählt es ohne moralische Beschönigung, ohne poetisierende Versüßlichung, ohne philosophische Verbrämung, sondern ganz wie es war. Leidenschaftlich, gefährlich, verlumpt, rücksichtslos, amüsant, gemein, unanständig, frech, luderig, immer aber spannungsvoll und unvermutet. Und erzählt überdies nicht aus literarischem Ehrgeiz oder bußfertiger Reue oder exhibitionistisch gereizter Bekenntniswut, sondern ganz unbelastet und unbekümmert, wie ein Veteran am Wirtshaustisch mit der Pfeife im Mund ein paar knusprige und vielleicht brenzlige Abenteuer seinen Zuhörern zum Besten gibt. Hier dichtet nicht ein mühseliger Phantast und Erfinder, sondern aller Dichter Meister, das Leben selbst. Er aber, Casanova, hat nur der bescheidensten Anforderung des Künstlers zu genügen, das kaum Glaubwürdige glaubhaft zu machen. Und so macht er sich ans Werk. Lässig wie immer ist der alte Glücksspieler in Dux an seinem Schreibtisch als den letzten Hasardtisch seines Lebens getreten und hat als letzten Coup seine Memoiren dem Schicksal hingeschmissen. Dann stand er auf, vorzeitig weggeholt, ehe er die Wirkung sah. Und, wunderbar, gerade dieser letzte Wurf ging bis in die Unsterblichkeit. Ja, er hat sein Spiel vortrefflich gewonnen, der alte Comediante in Fortuna, dieser unübertreffliche Schauspieler seines Glücks. Und dagegen nützt nun kein Pathos mehr und kein Protest. Man kann ihn verachten, unseren verehrten Freund, wegen mangelnder Moral und geringen sittlichen Ernstes. Man kann ihn widerlegen als Historiker und desavouieren als Künstler. Nur eines kann man nicht mehr: ihn wieder tot machen. Denn trotz allen Dichtern und Denkern hat die Welt seitdem keinen romantischeren Roman als sein Leben erfunden und keine fantastischere Gestaltung als seine Gestalt. Stefan Zweig. Und so wenden wir uns dieser Gestalt und seinen Erinnerungen zu, mit denen sich der alte Glücksspieler selbst in die Unsterblichkeit eingeschrieben hat. Seiner Histoire de ma vie hat Casanova einen Prolog vorangestellt, in dem es unter anderem heißt: Vor allen Dingen erkläre ich meinem Leser, dass ich überzeugt bin, bei allem, was ich im Laufe meines Lebens Gutes oder Böses getan habe, für den guten oder bösen Ausgang selber verantwortlich zu sein. Es folgt daraus, dass ich an die Freiheit des Willens glaube. Der Mensch ist frei, aber er ist nicht mehr frei, wenn er nicht an seine Freiheit glaubt. Der Leser wird aus meinen Erinnerungen ersehen, dass das einzige System, das ich hatte, wenn es überhaupt eines ist, darin bestand, mich von Wind und Wellen treiben zu lassen. Indem ich mir nun die genossenen Freuden ins Gedächtnis zurückrufe, erneuere ich sie und genieße ihrer zum zweiten Mal. Der Leiden aber, die ich ausgestanden habe und die ich jetzt nicht mehr fühle, ihrer lache ich. Ich weiß, dass ich existiert habe, denn ich habe gefühlt. Und da ich dies durch das Gefühl weiß, so weiß ich auch, dass ich nicht mehr existieren werde, sobald ich aufgehört habe zu fühlen. Eine tröstende Philosophie behauptet ja im Einklang mit der Religion, die Abhängigkeit der Seele von Sinnen und Organen sei nur vorübergehend. Sie werde frei und glücklich sein, wenn der Tod des Körpers sie aus dieser sklavischen Abhängigkeit erlöst habe. Das ist sehr schön. Aber welche Gewähr haben wir? Da ich also aus eigenem Augenschein die vollkommene Gewissheit der Unsterblichkeit erst dann erlangen werde, wenn ich nicht mehr lebe, so wird man mir verzeihen, dass ich es nicht sehr eilig habe, zur Erkenntnis dieser Wahrheit zu gelangen. Denn eine Erkenntnis, die das Leben kostet, scheint mir zu teuer bezahlt zu sein. Über mein Temperament und meinen Charakter kann ich Folgendes sagen. Ich habe nach und nach alle Temperamente gehabt. In meiner Kindheit war ich phlegmatisch, in meiner Jugend sanguinisch. Später wurde ich cholerisch und endlich melancholisch, und das werde ich wahrscheinlich bleiben. Mein sanguinisches Temperament machte mich sehr empfänglich für die Lockungen der Sinnlichkeit. Ich war stets fröhlich, und immer geneigt, von einem Genusse zu einem neuen überzugehen. Dabei war ich zugleich sehr erfinderisch im Ersinnen neuer Genüsse. Der Kultus der Sinnenlust war mir immer die Hauptsache. Niemals hat es für mich etwas Wichtigeres gegeben. Ich fühlte mich immer für das andere Geschlecht geboren. Und daher habe ich es immer geliebt und mich von ihm lieben lassen, so viel ich nur konnte. Auch die Freuden der Tafel habe ich leidenschaftlich geliebt. Und ich habe mich für alles begeistert, was meine Neugier erregte. Ich liebte alle scharf gewürzten Speisen. Macaroni von einem guten neapolitanischen Koch. Die Olla Podrida der Spanier, recht klebrigen Neufundländer, Schockfisch, Wildbret im höchsten Stadium des Duftes und von Käse gerade diejenigen Sorten, deren Vollendung sich darin zeigt, dass die Tierchen, die sich in ihnen bilden, sichtbar werden. Stets fand ich süß den Geruch der Frauen, die ich liebte. Oh, was für ein verderbter Geschmack, wird man sagen. Welche Schamlosigkeit, ihn ohne Erröten einzugestehen. Diese Kritik macht mich lachen. Denn ich glaube, dank meinem derben Geschmack glücklicher zu sein als andere Menschen. Ich bin überzeugt, dass er mich genussfähiger macht. Glücklich, wer sich Genüsse zu verschaffen weiß, ohne anderen zu schaden. Sollte ich mich in meiner Hoffnung getäuscht haben und dem Leser nicht gefallen, so gestehe ich, das würde mir leid tun. Aber doch nicht so sehr, dass es mich reute, meine Lebensgeschichte niedergeschrieben zu haben. Denn trotz alledem bleibt es dabei, dass es mir Spaß gemacht hat. Und damit komme ich zum ersten Kapitel von Casanovas Aufzeichnungen. Nachrichten aus meiner Familie. Meine Kindheit. Mein Vater, Gaetano Giuseppe Giacomo, verdiente seinen Lebensunterhalt schon in jungen Jahren als Tänzer und Schauspieler, wobei er sich freilich mehr durch seinen tadellosen Charakter als durch sein Talent auszeichnete. In Venedig war er Mitglied einer Schauspielertruppe, die im Theater San Samuele spielte. Gegenüber dem Zimmer, worin er hauste, wohnte ein Schuhmacher namens Geronimo Farusi mit seiner Frau Marzia und ihrer einzigen Tochter Sanetta, einer vollkommenen Schönheit von 16 Jahren. Der junge Schauspieler verliebte sich in das Mädchen. Er wusste ihre Zärtlichkeit zu erwecken und überredete sie dazu, sich von ihm entführen zu lassen. Dies war das einzige Mittel, in ihren Besitz zu gelangen. Dem Schauspieler würde Marzia niemals ihr Kind gegeben haben, noch weniger Geronimo. Denn in ihren Augen war ein Komödiant eine höchst verabscheuenswerte Person. Die jungen Liebenden versahen sich mit den nötigen Papieren und begaben sich in Begleitung von zwei Zeugen zum Patriarchen von Venedig, der ihrer Ehe seinen Segen erteilte. Sanettas Mutter Marzia jammerte und fluchte über das Unglück, und der Vater starb vor Gram. Dieser Ehe entstamme ich. 9 Monate nach der Hochzeit, am 2. April 1725, wurde ich geboren. Im nächsten Jahr übergab mich meine Mutter der Pflege ihrer Mutter Marzia, die ihr verziehen hatte, als sie erfuhr, dass mein Vater ihr versprochen habe, sie niemals zum Auftreten auf der Bühne zu zwingen. Dieses Versprechen geben alle Schauspieler, wenn sie in ein Mädchen verliebt sind. Das Versprechen wird aber niemals gehalten, weil ihre Frauen selber sich wohl hüten, auf die Einhaltung ihres Wortes zu dringen. Übrigens war es für meine Mutter ein großes Glück, dass sie gelernt hatte, Komödie zu spielen. Denn sie würde sonst, als sie 9 Jahre darauf als Witwe mit 6 Kindern dastand, nicht die Mittel gehabt haben, ihre Kinder aufzuziehen. Ich war also 1 Jahr alt, als mein Vater mich in Venedig zurückließ, um gemeinsam mit seiner Frau ein Engagement in London anzunehmen. In dieser großen Stadt betrat meine Mutter zum ersten Mal die Bühne. Und hier brachte sie im Jahr 1727 meinen Bruder Francesco zur Welt, der jetzt als berühmter Schlachtenmaler in Wien lebt. Gegen Ende des Jahres 1728 kehrte meine Mutter mit ihrem Gatten nach Venedig zurück, und da sie nun einmal Schauspielerin war, so blieb sie es auch. Im Jahr 1730 gebar sie meinen Bruder Giovanni, der Ende 1795 als Direktor der Kurfürstlichen Malerakademie in Dresden gestorben ist. In den nächsten 3 Jahren wurde sie dann noch Mutter von 2 Töchtern, von denen die eine als kleines Kind starb, die andere als verheiratete Frau noch jetzt, 1798, in Dresden lebt. Endlich hatte ich einen nachgeborenen Bruder, der Priester wurde und vor 15 Jahren in Rom gestorben ist. Doch kommen wir jetzt zum Beginn meiner Existenz als denkendes Wesen. Das Organ des Gedächtnisses entwickelte sich bei mir Anfang August 1733. Ich war damals also 8 Jahre und 4 Monate alt. Ich habe nicht die geringste Erinnerung an Ereignisse, die vor dieser Zeit liegen. Meine erste Erinnerung betrifft Folgendes. Ich stand in einer Ecke eines Zimmers gegen die Wand gebeugt. Meinen Kopf hielt ich in den Händen und blickte unverwandt auf das Blut, das mir in Strömen aus der Nase floss und auf die Erde rieselte. Meine Großmutter Marzia, deren Liebling ich war, wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser, ließ mich, ohne dass im Hause jemand etwas davon merkte, mit sich in eine Gondel steigen und führte mich nach der Insel Murano, die nur 1/2 Meile von Venedig entfernt liegt. Hier stiegen wir aus und gingen in eine Spelunke, wo wir ein altes Weib fanden, das mit einem schwarzen Kater in den Armen auf einem schmutzigen Bett saß und noch 5 oder 6 Katzen um sich hatte. Es war eine Hexe. Die beiden alten Frauen hatten ein langes Gespräch miteinander, das wahrscheinlich mich betraf. Zum Schluss dieser Zwiesprache bekam die alte Hexe von meiner Großmutter einen Silberdukaten. Die Hexe öffnete eine Kiste, nahm mich auf die Arme, legte mich hinein und schloss den Deckel, indem sie mir sagte, ich solle keine Angst haben. Diese Bemerkung wäre nun gerade gut genug gewesen, um mir Angst zu machen, wenn ich überhaupt irgendwelche Denkkraft besessen hätte, aber ich war ganz betäubt. Ich lag ruhig in einer Ecke der Kiste zusammengekauert, hielt mir das Taschentuch unter die Nase, weil ich immer noch blutete, und kümmerte mich nicht im geringsten um den Lärm, den ich draußen machen hörte. Ich hörte die Alte abwechselnd lachen, weinen, singen, schreien, an die Kiste klopfen. Mir war das alles gleichgültig. Endlich holen sie mich aus der Kiste hervor. Mein Blut ist gestillt. Das sonderbare Weib macht mir 100 Liebkosungen, entkleidet mich, legt mich auf das Bett, verbrennt Kräuter, fängt den Rauch davon mit einem Tuch auf, wickelt mich in dieses ein, macht Beschwörungen, wickelt mich darauf wieder aus und gibt mir 5 sehr angenehm schmeckende Zuckerplätzchen. Gleich darauf reibt sie mir Schläfen und Nacken mit einer lieblich duftenden Salbe ein und dann kleidet sie mich wieder an. Sie sagte mir, meine Blutungen würden ganz allmählich aufhören. Nur dürfte ich niemandem erzählen, was sie gemacht hätte, um mich zu heilen. Sie drohte mir, ich würde all mein Blut verlieren und sterben, wenn ich es wagte, zu irgendeinem Menschen von ihren Geheimnissen zu sprechen. Nachdem sie mir dies alles eingeprägt hatte, sagte sie noch, eine reizende Dame würde mir nächste Nacht einen Besuch machen. Und von dieser würde mein Glück abhängen, wenn ich nur so viel Willenskraft hätte, niemandem von diesem Besuch zu erzählen. Hierauf nahmen wir Abschied und kehrten nach Hause zurück. Kaum lag ich im Bett, so schlief ich ein, ohne an den schönen Besuch noch zu denken, der mir bevorstand. Aber als ich einige Stunden später aufwachte, sah ich, oder glaubte wenigstens zu sehen, eine blendend schöne Frau, die aus dem Kamin kam. Sie war im Reifrock, trug ein prachtvolles Kleid und hatte auf dem Kopf eine mit Edelsteinen besetzte Krone, von der, wie es mir vorkam, Funken sprühten. Sie kam langsamen Schrittes mit majestätischer und sanfter Miene auf mein Bett zu und setzte sich auf dieses. Dann zog sie aus ihrer Tasche kleine Büchschen, die sie über meinem Kopf ausleerte, wobei sie Worte flüsterte. Nachdem sie mir eine lange Ansprache gehalten hatte, von der ich nichts verstand, küsste sie mich und verschwand auf demselben Wege, auf dem sie gekommen war. Hierauf schlief ich wieder ein. Am anderen Morgen kam meine Großmutter mich ankleiden. Kaum an mein Bett getreten, sagte sie, ich müsse unbedingt schweigen. Ich sei des Todes, wenn ich über das von mir in der Nacht Gesehene zu sprechen wage. Diese Rede aus dem Munde der einzigen Frau, die auf mich einen unbeschränkten Einfluss hatte, bewirkte, dass ich mich der Erscheinung überhaupt wieder erst erinnerte und dass ich sie im geheimsten Winkel meines eben erwachenden Gedächtnisses aufbewahrte. Übrigens fühlte ich mich gar nicht versucht, das Begebnis irgendeinem Menschen zu erzählen, weil ich niemanden kannte, an den ich mich mit meiner Erzählung hätte wenden können, und meine Eltern sprachen niemals ein Wort mit mir darüber. Jedenfalls, nach der Reise nach Murano und dem nächtlichen Besuch der Fee blutete ich zwar noch, aber die Blutungen wurden von Tag zu Tag geringer und allmählich entwickelte sich mein Gedächtnis. In weniger als einem Monat lernte ich lesen. Die Erscheinung der schönen Königin habe ich immer für einen Traum gehalten, wenn es nicht etwa ein zu meinem Besten veranstalteter Mummenschanz war. Die Heilmittel für die schwersten Krankheiten sind ja nicht immer in Apotheken zu finden. Das zweite mir widerfahrene Ereignis, dessen ich mich erinnere, passierte mir 3 Monate nach der Reise nach Murano und 6 Wochen vor dem Tod meines Vaters. Ich teile es dem Leser nur mit, um ihm einen Begriff zu geben, in welcher Weise sich mein Charakter entwickelte. Eines Tages, um die Mitte des Novembers, befand ich mich zusammen mit meinem um 2 Jahre jüngeren Bruder Francesco im Zimmer meines Vaters und sah ihm aufmerksam bei seinen optischen Arbeiten zu. Ein großes Stück Kristall, rund und in Facetten geschliffen, fesselte meine Aufmerksamkeit. Ich nahm es in die Hand, hielt es vor meine Augen und war wie bezaubert, als ich alle Gegenstände vervielfältigt sah. Sofort bekam ich Lust, mir diesen Kristall anzueignen. Und da ich mich unbeachtet sah, so benutzte ich den Augenblick, ihn in die Tasche zu stecken. Gleich darauf stand mein Vater auf, um den Kristall zu benutzen. Da er ihn nicht fand, sagte er zu uns, einer von uns beiden müsste ihn genommen haben. Mein Bruder versicherte ihm, er habe ihn nicht angerührt. Ich sagte ihm, trotz dem Bewusstsein meiner Schuld, dasselbe. Mein Vater war aber seiner Sache sicher und drohte uns, er würde unsere Taschen durchsuchen und wer gelogen hätte, würde Prügel bekommen. Ich tat, als suchte ich den Kristall in allen Zimmerecken und hierbei gelang es mir in einem günstigen Augenblick, das Ding geschickt meinem Bruder in die Rocktasche gleiten zu lassen. Es tat mir sofort leid, denn ich hätte ja tun können, als hätte ich den Kristall irgendwo gefunden. Aber die Schlechtigkeit war nun mal begangen. Mein Vater wurde schließlich ungeduldig, als wir nichts fanden. Er durchsuchte uns, entdeckte die verhängnisvolle Kugel in der Tasche des Unschuldigen und gab ihm die verheißene Tracht Prügel. 6 Wochen nach diesem Vorfall bekam mein Vater im Innern des Kopfes ein Geschwür, das ihn binnen 8 Tagen ins Grab brachte. Der Arzt Zambelli gab dem Kranken zunächst verstopfende Heilmittel und glaubte dann, diese Dummheit mit der Verabreichung von Bibergeil wieder gut zu machen. Mein Vater starb infolgedessen an Krämpfen. 1 Minute nach seinem Tode barst das Geschwür und floss durchs Ohr ab. Es entfernte sich, nachdem es ihn getötet hatte, wie wenn es nun nichts mehr bei ihm zu tun hätte. Mein Vater schied im blühendsten Alter aus dem Leben. Er zählte nur 36 Jahre. 2 Tage vor seinem Tod fühlte er sein Ende nahen. Er ließ seine Frau und uns alle an sein Bett kommen und nachdem er uns seinen Segen gegeben hatte, verlangte er von meiner in Tränen zerfließenden Mutter, dass sie ihm schwöre, keins von seinen Kindern für die Bühne zu erziehen, die er selber niemals würde betreten haben, wenn ihn nicht eine unglückliche Leidenschaft dazu gezwungen hätte. Sie tat den Schwur und beschloss, mich nach Padua in Pension zu geben. An meinem 9. Geburtstag, den 2. April 1734, brachte man mich in einem Burchiello auf dem Brenta-Kanal nach Padua. Die Pension lag im Stadtteil Santa Maria da Banzo und gehörte einer alten Slavonierin, die den ersten Stock an Signora Mida, die Frau eines slawonischen Obersten, vermietet hatte. Man öffnete vor ihr mein Köfferchen und gab ihr ein Verzeichnis des gesamten Inhalts. Hierauf übergab man ihr 6 Zechinen, womit Kost und Wohnung für mich auf ein halbes Jahr bezahlt waren. Für diese geringe Summe sollte sie mich beköstigen, meine Wäsche sauber halten und mir Schulunterricht geben lassen. Man umarmte mich, befahl mir, immer den Befehlen Signora Midas rechtartig nachzukommen und ließ mich in dem Hause zurück. So entledigte man sich meiner. 2. Kapitel: bei Dr. Gozzi in Pension. Sobald ich mit der Slavonierin allein war, führte sie mich auf den Dachboden, wo sie mir mein Bett zeigte, das in einer Reihe mit 4 anderen stand. Von diesen waren 3 für 3 Knaben meines Alters bestimmt, die in diesem Augenblick in der Schule waren. Das 4. gehörte der Magd, die den Auftrag hatte, aufzupassen, dass wir uns nicht den üblichen kleinen Schülerausschweifungen hingäben. Nach diesem Besuch im Dachgeschoss gingen wir wieder hinunter und sie führte mich in den Garten. Dort könnte ich bis Mittagessen spazieren gehen, sagte sie. Ich sagte überhaupt kein Wort. Ich empfand gar nichts, weder Furcht noch Hoffnung noch Neugier. Ich war weder lustig noch traurig. Anstößig war mir nur das Gesicht der Hausherrin. Denn obwohl ich damals noch keinen Begriff von Schönheit oder Hässlichkeit hatte, so stieß mich doch alles an ihr ab. Ihr Gesicht, der Ausdruck ihrer Miene, ihr Ton, ihre Sprache. Sie war groß und breit wie ein Soldat. Sie hatte eine gelbe Hautfarbe, schwarze Haare, lange, dichte Augenbrauen und ihr Kinn war mit etlichen langen Barthaaren geschmückt. Um dies Bild zu vervollständigen, will ich noch erwähnen, dass ein hässlicher, von Runzeln durchfurchter, halb entblößter Busen ihr bis zur Hälfte ihres langen Oberkörpers herabhing. Sie mochte etwa 50 Jahre alt sein. Gegen Mittag sah ich meine 3 Kameraden ankommen, die mir, wie wenn wir alte Bekannte gewesen wären, sehr viel erzählten. Sie setzten bei mir Vorkenntnisse voraus, die ich nicht besaß. Ich antworte ihnen nicht, aber dadurch ließen sie sich nicht aus der Fassung bringen. Schließlich nötigten sie mich, an ihren unschuldigen Vergnügungen mich zu beteiligen. Es handelte sich um Wettlaufen, Huckepackreiten, Koboldsschießen, also Purzelbäume schlagen, und ich ließ mich in alle diese Wunder recht gerne einweihen, bis wir zum Essen gerufen wurden. Ich setzte mich zu Tisch. Als ich aber einen Holzlöffel vor mir sah, stieß ich diesen zurück und verlangte mein silbernes Besteck, das ich sehr liebte, weil es ein Geschenk meiner guten Großmutter war. Die Magd antwortete mir, die Hausfrau wolle, dass wir alle gleich seien und ich müsse mich dem Brauch fügen. Dies tat ich denn auch, obwohl es mir missfiel. Nach der sehr schlechten Suppe bekamen wir eine kleine Portion gedörrten Stockfisch, hierauf einen Apfel, und damit war das Mittagessen zu Ende. Wir befanden uns in der Fastenzeit. Wir hatten keine Gläser oder Becher, sondern tranken alle aus demselben irdenen Krug ein elendes Getränk, das man Kraspia nennt. Es wird zubereitet, indem man entkernte Weinbeeren in Wasser kocht. Die folgenden Tage trank ich nur reines Wasser. Nach Tisch führte mich die Magd in die Schule zu einem jungen Priester namens Dr. Gozzi. Mit ihm hatte die Slavonierin verabredet, ihm monatlich 40 Soldi zu bezahlen. Das ist der 11. Teil einer Zechine. Da ich erst schreiben lernen musste, wurde ich zu den 5- bis 6-jährigen Kindern gesetzt, die sich sofort über mich lustig machten. Wieder ins Haus meiner Slavonierin zurückgekehrt, erhielt ich mein Abendessen, das natürlich noch schlechter war als die Mittagsmahlzeit, und legte mich zur Nacht in ein Bett, wo ich wegen des Ungeziefers aller Arten kein Auge zutun konnte. Sobald der Tag zu grauen begann, verließ ich mein trauriges Lager, und nachdem ich mich bei der Magd über alle die ausgestandenen Leiden beklagt hatte, verlangte ich von ihr ein Hemd, denn das meinige war ekelhaft anzusehen. Sie antwortete mir, das Hemd werde nur sonntags gewechselt, und lachte mich aus, als ich ihr drohte, ich würde mich bei der Hausfrau beklagen. Zum ersten Mal in meinem Leben weinte ich vor Kummer und Zorn, als ich meine Kameraden mich verspotten hörte. Die Unglücklichen waren in derselben Lage wie ich, aber sie waren daran gewöhnt. Damit ist alles gesagt. Von Traurigkeit niedergeschmettert, schlief ich in der Schule den ganzen Vormittag. Einer meiner Kameraden sagte dem Doktor den Grund hierfür, aber nur in der Absicht, mich lächerlich zu machen. Der junge Priester aber, den ohne Zweifel die Vorsehung für mich ausgesucht hatte, ließ mich in sein Kabinett kommen. Nachdem er alles angehört und sich mit eigenen Augen von der Wahrheit meiner Erzählung überzeugt hatte, wurde er ganz bewegt, als er die Beulen sah, von denen meine unschuldige Haut bedeckt war. Schnell legte er seinen Mantel an, führte mich nach meiner Pension und zeigte der Unholdin, in welchem Zustand ich mich befand. Diese spielte die Erstaunte und schob alle Schuld auf die Magd. Sie musste jedoch dem dringenden Wunsche des Priesters nachgeben, ihm mein Bett zu zeigen. Da war ich denn selbst nicht weniger erstaunt als er, als ich sah, wie schmutzig die Tücher waren, in denen ich die schreckliche Nacht verbracht hatte. Das verdammte Weib gab immer noch der Magd die Schuld und erklärte, sie werde sie aus dem Hause jagen. Diese aber, die in demselben Augenblick dazukam, wollte sich den Tadel nicht gefallen lassen und sagte ihr gerade ins Angesicht, sie habe ja selber Schuld. Wütend gab ihre Herrin ihr sofort eine Ohrfeige. Die Magd aber wollte diese nicht auf sich sitzen lassen, gab ihr wieder eine und ergriff die Flucht. Der Doktor war entsetzt über die Zustände und nahm mich kurzerhand in seinem Haus auf. Mein Lehrer ließ es sich nun ganz besonders angelegen sein, mich zu unterrichten. Er wies mir einen Platz an seinem eigenen Tisch zu und, um ihm zu zeigen, dass ich diese Auszeichnung zu schätzen wüsste, strengte ich alle meine Kräfte an, um etwas zu lernen. Nach Verlauf eines Monats schrieb ich denn auch schon so gut, dass er mich zur Grammatik übergehen ließ. Die Familie des Doktors Gozzi bestand aus seiner Mutter, die großen Respekt vor ihm hatte, weil sie als einfache Bäuerin sich nicht für würdig hielt, einen Priester und gar einen Doktor zum Sohn zu haben. Ferner aus seinem Vater, einem Schuster, der den ganzen Tag arbeitete und niemals, auch bei Tische, nicht ein Wort sprach. Dr. Gozzi hatte auch eine 13-jährige Schwester, Bettina. Sie war hübsch, lustig und eine große Romanleserin. Das Mädchen gefiel mir sofort, ohne dass ich wusste, warum. Sie schleuderte dann später in mein Herz die ersten Funken einer Leidenschaft, die in der Folge meine Herrschende wurde. Doch das ist eine eigene Geschichte. 6 Monate nach meinem Eintritt in das Haus hatte der Doktor keine Schüler mehr, denn alle verließen ihn, weil ich der einzige Gegenstand seiner Zuneigung geworden war. Während 2er Jahre teilte er mir alles mit, was er wusste. Es war nicht viel, doch aber genügend, mich in die Grundlagen aller Wissenschaften einzuführen. Er lehrte mich auch Violine spielen, eine Kunst, die ich mir später unter Umständen, von denen der Leser noch hören wird, zunutze machen werde. Übrigens waren seine Sitten untadelhaft. Und in religiösen Dingen war er sehr streng, obwohl er kein Frömmler war. Da alles für ihn in Glaubensartikeln festgelegt war, so fand er nichts schwer zu begreifen. Nach seiner Meinung hatte die Sintflut die ganze Erde bedeckt. Vor dieser Katastrophe wurden die Menschen 1000 Jahre alt und Gott unterhielt sich mit ihnen in Gesprächen. Noah hatte in 100 Jahren die Arche gebaut und die Erde hing unbeweglich im Mittelpunkt des Weltalls, das Gott aus dem Nichts erschaffen hatte. Als ich ihm sagte und bewies, dass das Vorhandensein eines Nichts ein Unsinn wäre, fiel er mir ins Wort und sagte, ich sei ein Dummkopf. Er liebte ein gutes Bett, seinen Schoppen Wein und Fröhlichkeit im Familienkreise. Er lachte über die Dummheit der Leute, die sich mit Zeitunglesen abgäben. Denn die Zeitungen, sagte er, lügen immer und wiederholten ewig dasselbe. Er sagte, nichts sei so lästig wie Ungewissheit. Und darum verdammte er das Denken, weil aus diesem der Zweifel entspringe. Seine Hauptleidenschaft war Predigen. Dabei kam ihm seine wohltönende Stimme zustatten. Seine Zuhörerschaft bestand denn auch nur aus Frauen. Trotzdem war er ein geschworener Weiberfeind und er sah niemals einer ins Gesicht, wenn er mit ihr sprechen musste. Die fleischliche Sünde war nach seiner Meinung die allergrößte. Als ich ihm sagte, dass gerade diese meiner Meinung nach die allerkleinste wäre, wurde er so böse, dass ich niemals wieder den Mut fand, hierüber mit ihm zu sprechen. Übrigens rühmte er mich gegenüber seinen Freunden als ein Wunderkind, weil ich ganz allein, ohne andere Beihilfe als die Grammatik, die griechischen Schriftsteller lesen gelernt hatte. Sodann berichtet Casanova von diversen Erlebnissen im Hause seines Lehrers Dr. Gozzi, insbesondere von seinem bereits angedeuteten ersten amourösen Abenteuer mit dessen Tochter Bettina, was ich hier jedoch übergehe. Er fährt dann im 3. Kapitel fort. Hierauf verbrachte ich noch 1 Jahr in Padua, um die Rechte zu studieren. Im Alter von 16 Jahren wurde ich Doktor beider Rechte. Mein Thema im bürgerlichen Recht lautete De Testamentis, die Testamente, im kanonischen Recht Utrum Hebräi possint construere novas synagogas, dürfen die Juden neue Synagogen bauen. Mein ersehnter Beruf war jedoch das Studium und die Ausübung der Heilkunst. Zu diesem Beruf fühlte ich eine starke Hinneigung, aber es wurde nicht auf mich gehört. Man verlangte von mir, dass ich mich dem Studium der Gesetze widmete und behauptete, ich könne mein Glück nur machen, wenn ich Advokat würde und, was noch schlimmer war, geistlicher Advokat. Wäre man vernünftig gewesen, so hätte man mich meiner Neigung folgen lassen und ich wäre Arzt geworden, hätte also einen Beruf ergriffen, wo man mit Scharlatanerie noch mehr ausrichten kann als im Advokatenstande. Da ich die Universität in Padua, den BO, besuchte, um die Vorlesungen der Professoren zu hören, so machte ich bald unter den berühmtesten Studenten die allerschlechtesten Bekanntschaften. Wüstlinge, Spieler, Hurer, Trunkenbolde, Prasser, Verführer ehrbarer Mädchen, Raufbolde, Lügner, mit einem Wort lauter Menschen, die nicht imstande sind, auch nur das geringste Gefühl von Tugend zu hegen. Kaum tauchte ich in der Studentenschaft auf, so machten sich die flottesten Burschen an mich heran, um zu sehen, wes Geistes Kind ich sei. Als sie in mir einen ganz krassen Fuchs entdeckten, übernahmen sie meine Erziehung, indem sie mich auf alle möglichen Leime kriechen ließen. Zuallererst verleiteten sie mich zum Spiel. Und nachdem sie mir all mein bisschen Geld abgewonnen hatten, veranlagten sie mich, auf Wort zu spielen. Sie lehrten mich faule Schiebungen machen. Und da ich nicht weniger reich erscheinen wollte als meine neuen Freunde, ließ ich mich zu Ausgaben verleiten, die ich nicht erschwingen konnte. Ich verkaufte oder versetzte alles, was ich hatte, und machte Schulden, die ich nicht bezahlen konnte. Dies waren meine ersten Sorgen. Und Sorgen dieser Art sind die bittersten, die ein Jüngling haben kann. Da ich nicht mehr aus noch ein wusste, schrieb ich an meine gute Großmutter um Hilfe. Anstatt mir aber Geld zu schicken, kam sie am 1. Oktober 1739 nach Padua und nahm mich mit sich nach Venedig, nachdem sie dem Doktor und Bettina für die Sorgfalt, die sie mir hatten angedeihen lassen, herzlich gedankt hatte. Beim Abschied schenkte mir der Doktor unter strömenden Tränen das Liebste, was er besaß, eine Reliquie von ich weiß nicht mehr welchem Heiligen. Ich würde sie vielleicht heute noch besitzen, wäre sie nicht in Gold gefasst gewesen. Ein Wunder hat sie bewirkt, denn sie bewahrte mich in einem dringenden Augenblick vor Not. Seitdem wohnte ich jedes Mal, wenn ich nach Padua kam, um meine juristischen Studien zu vollenden, bei dem guten Doktor. Aber ich hatte jedes Mal den Kummer, in Bettinas Nähe den Lümmel zu sehen, der sie heiraten sollte und für den sie mir nicht erschaffen schien. Ich ärgerte mich, dass ein Zartgefühl, das ich mir recht bald abgewöhnte, mich damals veranlasst hatte, einem solchen Kerl eine Blume zu überlassen, die ich selbst hätte pflücken können. Viertes Kapitel. Der Patriarch von Venedig erteilt mir die niederen Weihen, der Senator Malipiero, ich werde Prediger. Er kommt von Padua, wo er studiert hat. So lautete die Formel, mit der ich überall in Venedig vorgestellt hatte, wurde und die mir flugs die Komplimente aller Familienväter und die Liebkosungen aller alten Damen eintrug. Es fanden sich auch mehrere Damen, die eigentlich noch nicht alt waren, aber sich in diesem Fall zu den Alten rechneten, um mich in allen Ehren küssen zu können. Der Pfarrer von San Samuele, Tosello, teilte mich seiner Kirche zu und stellte mich dem Patriarchen von Venedig, Monsignore Correro, vor, der mir die Tonsur schnitt und 4 Monate später aus besonderer Gnade mir die 4 niederen Weihen erteilte. Die freudige Genugtuung meiner Großmutter war ungeheuer. Zunächst wurden nun gute Lehrer für mich gesucht, bei denen ich meine Studien fortsetzen konnte, besonders aber die Sprache der Poesie, für die ich eine ausgesprochene Vorliebe hatte. Ich hatte eine vorzügliche Wohnung mit meinem Bruder Francesco zusammen, den man Theaterarchitektur studieren ließ. Meine Schwester und mein jüngster Bruder wohnten bei der guten Großmutter. Alsbald gewann ich engen Anschluss an Herrn von Malipiero, dem mich der Pfarrer Tosello vorgestellt hatte. Es war ein Senator im Alter von 70 Jahren, der mit seinen Staatsgeschäften nichts mehr zu tun haben wollte und in seinem Palazzo ein glückliches Leben führte. Er aß gut und hatte allabendlich eine auserlesene Gesellschaft von Damen der sogenannten großen Welt. Diese erweckten in mir eine Neigung, durch ein elegantes Äußeres auffallen zu wollen. Das passte meinem Pfarrer aber gar nicht. Eines Tages nahm er mich beiseite und sagte mir mit honigsüßen Worten, in dem Stande, den ich mir erwählt habe, müsse ich daran denken, dem lieben Gott durch mein Herz und nicht der Welt durch mein Gesicht zu gefallen. Er tadelte meine allzu sorgfältig gepflegte Frisur und den zu feinen Duft meiner Pomade. Er sagte mir, der Teufel habe mich an den Haaren gepackt. Ich werde exkommuniziert, wenn ich fortfahre, sie so zu pflegen. Und schließlich führte er die Worte eines ökumenischen Konzils an. Clericus qui nutrit comam anathema sit. Der Geistliche, der sein Haar pflegt, sei verdammt. Zur Antwort zitierte ich ihm das Beispiel von Hunderten nach Moschus duftenden Abbaten, die man keineswegs als exkommuniziert betrachte, sondern vollkommen in Ruhe lasse, obwohl sie 4-mal so viel Puder brauchten als ich, der ich mich nur ganz leicht einsträubte. Die eine Ambra-Pomade verwendeten, von der die Damen ohnmächtig würden, während meine Jasmin-Pomade mir in allen Gesellschaften, die ich besuchte, Komplimente eintrüge. Ich schloss mit den Worten: Es tue mir leid, ihm nicht gehorchen zu können. Wenn ich in Schmutz und Unsauberkeit hätte leben wollen, so wäre ich Kapuziner geworden. Meine Antwort hatte ihn ohne Zweifel sehr wütend gemacht. Denn 3 oder 4 Tage darauf überredete er meine Großmutter, ihn am Morgen, als ich noch schlief, in mein Schlafzimmer eintreten zu lassen. Der rachsüchtige oder fanatische Priester schlich sich leise an mein Bett und schnitt mir mit einer scharfen Schere unbarmherzig alle Haare des Vorderkopfes von einem Ohr zum anderen ab. Als ich kurz darauf erwachte und mich von der ganzen Grässlichkeit dieser unerhörten Gewalttat überzeugte, war ich außer mir vor Zorn und Entrüstung. Entschlossen, mich zu rächen, brütete ich beim Ankleiden über 100 schwarzen Plänen. Mir dünkte sogar, ich hätte das Recht, mich blutig zu rächen, und kein Gesetz könnte mir dafür etwas anhaben. Dann eilte ich zu Herrn Malipiero, wo ich zufällig den Pfarrer traf, dem ich einen sehr wenig freundlichen Blick zuwarf. Über die Geschichte wurde vorerst kein Wort gesprochen, der Senator beobachtete nur schweigend und der Pfarrer entfernte sich schließlich. Als mein böser Pate fort war, nahm ich kein Blatt vor den Mund. Ich erklärte Herrn von Malipiero rundheraus, ich würde mir eine andere Kirche suchen, denn ich wollte mit einem so jähzornigen und zu solchen Exzessen neigenden Menschen nichts mehr zu tun haben. Der weise alte Herr sagte mir, ja, da hätte ich vollkommen recht. Von meinen blutigen Racheplänen riet er mir jedoch ab und versetzte mich nach einer Weile des Nachdenkens in hohes Erstaunen, indem er mir sagte, es biete sich die Gelegenheit, wieder zu meiner Kirche zurückzukehren und zugleich vom Pfarrer eine glänzende Genugtuung zu erlangen. Ich habe, sagte der Senator, in meiner Eigenschaft als Präsident der Brüderschaft vom Heiligen Sakrament, den Prediger zu wählen, der am 4. Sonntag dieses Monats, der dieses Jahr gerade auf den 2. Weihnachtsfeiertag fällt, die Festpredigt hält. Nun werde ich dich vorschlagen, und ich bin sicher, er wird es nicht wagen, dich abzulehnen. Was sagst du zu solchem Triumph? Ich war über diesen Vorschlag, wie gesagt, sehr überrascht, denn es war mir noch niemals in den Sinn gekommen, zu predigen, und ich hätte mich niemals für fähig gehalten, eine Predigt zu verfassen und vorzutragen. Ich sagte, er spaße gewiss. Als er mir aber antwortete, er spreche in vollem Ernst, da bedürfte es nur einen Augenblicks, um mich zu überreden und mich zum Glauben zu bringen, es sei mir bestimmt, der berühmteste Prediger des Jahrhunderts zu werden. Ich bezweifelte nicht, dass meine Stimme und Gestikulation allen Ansprüchen genügen würden. Und hinsichtlich der Abfassung der Predigt fühlte ich mich imstande, leicht ein Meisterwerk hervorzubringen. Ich antwortete Herrn von Malipiero, ich sei bereit, und es drängte mich, sofort nach Hause zu eilen, um ans Werk zu gehen. Wäre ich auch kein Theologe, so beherrschte ich doch den Stoff, und ich würde Überraschendes und Neues sagen. Als ich am nächsten Tag den edlen Herrn wiedersah, teilte er mir mit, der Pfarrer sei entzückt gewesen von seinem Vorschlag. Er verlange jedoch, dass ich ihm meine Festpredigt vorlege, sobald ich sie fertig hätte. Denn da es sich ja um höchste theologische Fragen handle, so könne er mir nur erlauben, die Kanzel zu besteigen, wenn er sicher sei, dass ich keine Ketzereien vorbringen werde. Ich erklärte mich hiermit einverstanden und im Laufe der Woche arbeitete ich meine Predigt aus und schrieb sie ins Reine. Ich besitze sie noch jetzt und muss erklären, dass ich sie immer noch ausgezeichnet finde, obgleich sie eine Jugendarbeit war. Unbeschreiblich war die Freude meiner guten Großmutter. Sie weinte vor Glück, ihr Enkelkind als Apostel zu sehen. Sie bat mich, ihr meine Predigt vorzulesen und hörte sie an, indem sie ihren Rosenkranz abbetete. Sie fand sie sehr schön. Herr von Malipiero dagegen, der beim Zuhören keinen Rosenkranz gebetet hatte, erklärte mir, die Predigt werde dem Pfarrer nicht gefallen. Ich hatte mein Thema dem Horaz entnommen, dass die erhoffte Gunst nicht ihren Verdiensten entspreche. Dementsprechend beklagte ich die Bosheit und Undankbarkeit des Menschengeschlechtes, wodurch es die Absicht der göttlichen Weisheit, es zu erlösen, zu Schanden gemacht habe. Ich begab mich zum Pfarrer, um, wie versprochen, ihm meine Arbeit vorzulesen. Da ich ihn aber nicht zu Hause traf und auf ihn warten wollte, so unterhielt ich mich mit meiner Nichte Angela, mit seiner Nichte Angela, und verliebte mich in sie. Sie arbeitete gerade an einem Stickrahmen und sagte mir, als ich mich zu ihr setzte, sie möchte mich gerne kennenlernen und es würde ihr Spaß machen, wenn ich ihr die Geschichte von dem Haarschopf erzählen wollte, den ihr ehrwürdiger Onkel mir abgeschnitten hätte. Meine Liebe zu Angela wurde für mich verhängnisvoll, denn sie wurde der Anlass zu zwei weiteren Liebschaften, die wieder zu vielen, vielen anderen führten und mich schließlich dahin brachten, den geistlichen Stand aufzugeben. Aber wir wollen gemächlich weitererzählen und nicht dem Gang der Ereignisse vorgreifen. Als der Pfarrer nach Hause kam, fand er mich in Gesellschaft seiner mir gleichaltrigen Nichte. Ich übergab ihm meine Predigt, er las sie und sagte, das sei eine sehr hübsche akademische Redeübung, aber für die Kanzel ganz ungeeignet. Ich werde Ihnen, fuhr er fort, eine von mir verfasste Predigt geben, die niemand kennt. Sie werden sie auswendig lernen und ich verspreche Ihnen allen Zuhörern zu sagen, dass sie von Ihnen verfasst sei. Ich danke Ihnen, hochwürdigster Vater, entgegnete ich, aber ich will mein eigenes Geisteserzeugnis geben oder gar nichts. Aber in meiner Kirche werden Sie diese Predigt nicht halten. Darüber müssen Sie mit Herrn von Malipiero sprechen. Unterdessen werde ich meine Arbeit zum Zensor tragen und von da zu seiner Gnaden, dem Patriarchen. Und wenn man sie da ablehnt, werde ich sie drucken lassen. Junger Mann, der Patriarch wird meiner Meinung beipflichten. Am Abend bei Herrn von Malipiero erzählte ich vor versammelter Gesellschaft meinen Streit mit dem Pfarrer. Man bat mich, meine Festpredigt vorzulesen, und ich erntete allgemeines Lob. Eine Nichte des Patriarchen, die an diesem Abend zufällig anwesend war, versprach mir, mit ihrem Oheim zu sprechen, an den ich zu appellieren gedachte. Herr von Malipiero sagte mir jedoch, ich möchte am nächsten Tage, ehe ich etwas unternehmen, mich erst mit ihm darüber besprechen. Ich gehorchte. Als ich am nächsten Morgen bei ihm war, ließ er den Pfarrer holen, der unverzüglich erschien. Da er wusste, worum es sich handelte, begann er sofort eine lange Rede, in der ich ihn nicht unterbrach. Sobald er aber mit seinen Einwendungen fertig war, machte ich der Sache ein Ende, indem ich sagte, »Herr Pfarrer, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder genehmigt der Patriarch meine Predigt, die ich ihm von A bis Z vorlesen werde, oder er genehmigt sie nicht. Im ersteren Falle werde ich sie in der Kirche halten. Im anderen Falle werde ich, wie mich unterbrechend, sagte der Pfarrer, nein, nein, bitte, bitte gehen Sie nicht zum Patriarchen. Ich genehmige die Predigt, ich genehmige sie. Ich bitte Sie nur, das Textwort zu ändern, denn Horaz war schließlich ein Sünder. Warum zitieren Sie Seneca, Tertullian, Origenes, Boetius, entgegnete ich. Sie alle waren Ketzer und müssten ihnen folglich noch viel verabscheuungswürdiger erscheinen als Horaz, der bekanntlich noch vor Christi Geburt gestorben ist und somit überhaupt gar kein Christ sein konnte. Kurz und gut, am festgesetzten Tage hielt ich meine Festrede in der Kirche zum Heiligen Sakrament vor einer höchst erlesenen Zuhörerschaft. Ich fand allgemeinen Beifall. Und jedermann glaubte mir, prophezeien zu können, dass ich der erste Prediger des Jahrhunderts zu werden bestimmt sei. Denn im Alter von 15 Jahren hätte noch niemand seine Sache so gut gemacht wie ich. In dem Beutel, in den man eine Gabe für den Prediger zu legen pflegt, fand der Sakristan anschließend mehr als 50 Zechinen und eine Anzahl Liebesbriefe. Diese reiche Ernte ließ mich allen Ernstes daran denken, Prediger zu werden. Ich teilte meinen Entschluss dem Pfarrer mit, indem ich ihn um seine Unterstützung bat. Und wer weiß, ob ich es gerade der Fürsprache meiner zahlreichen weiblichen Verehrerinnen verdanke. Jedenfalls, eines Tages beauftragte mich der Pfarrer, eine zweite Predigt für den St. Josefstag des darauffolgenden Jahres zu machen und sie am 19. März 1741 zu halten. Ich machte die Predigt. Und der gute Pfarrer sprach mit Begeisterung davon. Aber es stand geschrieben, dass ich nur ein einziges Mal in meinem Leben predigen sollte. Folgendermaßen trug sich die grausame Geschichte zu, die leider nur zu wahr ist und die man schnöderweise auch noch komisch findet. Jung und von mir eingenommen, wie ich war, glaubte ich, ich brauchte mir keine große Mühe zu machen, um meine Predigt auswendig zu lernen. Ich war ja schließlich der Verfasser, ich hatte den Gedankengang im Kopf und es schien mir einfach unmöglich zu sein, dass ich diesen vergessen könnte. Ich vergnügte mich also auf meine gewohnte Art und tat nichts weiter, als dass ich jeden Morgen und jeden Abend meine Predigt überlas, um sie recht fest meinem Gedächtnis einzuprägen. So kam der 19. März heran. Der Tag, an dem ich nachmittags um 4 Uhr die Kanzel besteigen sollte. In der sorglosen Stimmung, in der ich mich befand, vermochte ich mir das Vergnügen nicht zu versagen, beim Grafen Montreale zu speisen. Ich saß noch mit der ganzen schönen Gesellschaft bei Tisch, als plötzlich ein Kirchendiener in den Saal stürmte und mir sagte, man erwarte mich in der Sakristei, es sei schon kurz vor 4. Oh Gott! Mit vollem Magen und erhitztem Kopf verabschiede ich mich, laufe in die Kirche und besteige die Kanzel. Die Einleitung sagte ich noch ganz gut her. Kaum aber habe ich die ersten Sätze von der Ausführung meines Themas gesprochen, so weiß ich nicht mehr, was ich sage und auch nicht mehr, was ich sagen soll. Was mich gänzlich aus der Fassung brachte, war ein verworrenes Murmeln in der Zuhörerschaft, in der ein jeder mein Missgeschick bemerkt hatte. Ich glaubte sogar, Lachen zu hören. Ich verlor schließlich jede Hoffnung, mich mit Anstand aus der Klemme zu ziehen. Es wäre mir unmöglich zu sagen, ob ich nur eine Ohnmacht heuchelte oder ob ich wirklich ohnmächtig wurde. Ich weiß nur so viel, dass ich mich auf den Boden der Kanzel niedersinken ließ und dabei heftig mit dem Kopf gegen die Wand anschlug. Ich hätte sterben mögen. Zwei Kirchendiener kamen herbei und trugen mich in die Sakristei. Ohne einem Menschen ein Wort zu sagen, nahm ich flugs meinen Mantel und meinen Hut, ging nach Hause, packte kurzerhand meine Sachen in ein Köfferchen und machte mich schnurstracks auf den Weg nach Padua. Um Mitternacht kam ich dort an und nahm Nachtquartier beim guten Dr. Gozzi. Von meinem unglückseligen Erlebnis, ihm etwas mitzuteilen, fühlte ich mich nicht versucht. Ich verbrachte in Padua die erforderliche Zeit, um mich auf mein Doktoratsexamen für das folgende Jahr vorzubereiten. Und nach dem Osterfest kehrte ich nach Venedig zurück, wo freilich nicht mehr die Rede davon war, mich erneut predigen zu lassen. Oder wenn man doch noch seitens einiger Damen Versuche machte, mich dazu zu überreden, so war ich standhaft genug, an meinem Entschluss festzuhalten, diesen Beruf endgültig aufzugeben. Tja, als Prediger sieht sich der junge Casanova jetzt also nicht mehr, aber welchen Beruf sonst soll er ergreifen? Davon berichtet er im nun schon 12. Kapitel des ersten Bandes seiner Aufzeichnungen. Ich werfe das geistliche Gewand ab und ziehe den Soldatenrock an. In Bologna kam mir die Erwägung, dass ich in Zukunft kaum mehr mein Glück im Geistlichen machen würde. Ungewiss indes über die von mir zu treffende Wahl, hatte ich den Einfall, mich in einen Offizier zu verwandeln. Dieser Gedanke war in meinem Alter natürlich. Und da ich überdies nach Venedig zurückkehren wollte, entzückte mich der Gedanke, mich in dem Gewande der Ehre dort zu zeigen, wo man mich im Gewande der Religion ziemlich schlecht behandelt hatte. Ich fragte nach einem guten Schneider. Man ließ mir den Tod kommen. Der Mann nämlich, den man mir empfahl, hieß Morte. Nachdem ich das Tuch gewählt und ihm erklärt hatte, wie ich meine Uniform wünschte, nahm er an mir Maß und am folgenden Tag schon war ich in einen Jünger des Mars verwandelt. Ich versah mich mit einem langen Degen, einen schönen Stock in der Hand, einen keck aufgekrempten Hut mit schwarzer Kokarde auf dem Kopf und einem langen künstlichen Zopf auf dem Rücken. So zog ich in das beste Kaffeehaus der Stadt. Noch heute erinnere ich mich gern des angenehmen Eindrucks, den ich auf mich selber machte, als ich mich nach Herzenslust in einem schönen Spiegel bewundern konnte. Ich war von mir entzückt. Ich erschien mir bewundernswert und wie dazu geschaffen, den Soldatenrock, den ich in einer glücklichen Eingebung gewählt hatte, zu tragen und zu Ehren zu bringen. Meine Uniform war weiß, die Weste blau, mit gold- und silbernen Fangschnüren und gleicher Degenquaste. Von meinem imponierenden Aussehen sehr befriedigt saß ich da, las ganz unbefangen die Zeitung und freute mich innerlich, als ich sah, dass alle Leute sich für mich interessierten, während ich selbst darauf gar nicht zu achten schien. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, sich dafür interessieren, was Casanova von seinen Erlebnissen als Soldat und darüber hinaus zu berichten weiß, dann kommen Sie nächste Woche wieder hierher in die Stadtbibliothek oder lauschen zu gegebener Zeit dem Mitschnitt meiner Lesungen aus den Memoiren des Chevalier de Sangalle. Vielen Dank.